Ja, leco mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein.
Mit Katharina Hamm. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Meno Mio dabei bist. Wir sprechen heute über das Thema Herzgesundheit für Frauen in den Wechseljahren. Meine Expertin in dieser Episode ist Katharina Hamm. Sie war jahrelang Oberärztin an einem großen Herzzentrum und arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Kardiologin und Notfallmedizinerin. Sie ist zudem Expertin für Gendermedizin mit dem Schwerpunkt Menopause und Sportkardiologie. Seit Juni hat sie eine Privatpraxis für Herzgesundheit gemeinsam mit ihrem Mann in Bad Nauheim. Und außerdem, die Medizinerin ist auch Buchautorin und zwar Spiegel-Bestseller-Autorin. Mit ihrem Buch Save Your Heart, starte deinen Weg in ein herzgesundes Leben. Katharina, voll schön, dass du dir Zeit nimmst für mich und meine Meno Mios. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, liebe Daniela, für die Einladung.
Bevor wir in unser Gespräch reinstarten, beginnt's bei Meno Mio immer mit meiner Einstiegsroutine, die da heißt, so ein Glück. Und dabei geht's darum, einen weit verbreiteten Mythos oder einen Irrglauben rund um dein Thema aufzugreifen. Also in deinem Fall Thema Herzgesundheit. So ein Glück, dass
Kaffee gut fürs Herz ist, weil viele immer denken, Kaffee schadet der Herzgesundheit, aber ich habe ja gerade hier eine gute Tasse Kaffee vor mir. Und zum Glück wissen wir inzwischen, dass Kaffee sogar förderlich ist für die Herzgesundheit, weil früher hat man das ja zum Teil den Menschen verboten zu trinken, wenn sie Herzerkrankungen hatten. Aber solange man ihn verträgt, ist er herzgesund und hat viele positive Inhaltsstoffe.
Zum Beispiel, was ist so positiv am Kaffee?
Es enthält gute Gerbsäuren, die letztendlich antioxidativ wirken und sich auch positiv auf die Blutfette auswirken können, je nach Zubereitungsart des Kaffees tatsächlich. Ja, also insgesamt ist tatsächlich der Kaffee gilt als herzgesundes Lebensmittel, wenn man es natürlich nicht übertreibt. Mehr als 3 bis 4 Tassen sollte man nicht zu sich nehmen.
Und koffeinfrei oder Koffein ist wurscht, oder?
Ja, tatsächlich gibt's ganz viele Daten, die zeigen, dass sowohl koffeinfreier als auch Kaffee mit Koffein förderlich für die Herzgesundheit ist. Also das ist tatsächlich Beliebenssache.
Wir sprechen eben heute über unser Herz. Was wir alle irgendwann einmal gelernt haben und über das Herz wissen, ist, das Herz ist ein Muskel und pumpt Blut durch den Körper. Es versorgt Organe und Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen. Voll spannend, es schlägt 60 bis 100 Mal pro Minute, das heißt über den Tag also an die 100.000 Mal. Unser Herz hat 4 Kammern, 2 Vorhöfe, 2 Herzkammern und was vielleicht nicht mehr alle am Schirm haben, die linke Herzkammer pumpt das sauerstoffreiche Blut in den Körper, die rechte in die Lunge. Die Herzklappen sorgen dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fließt. Katharina, was ist denn das, was die wenigsten über das Herz wissen, was man aber vielleicht unbedingt darüber wissen sollte?
Also ich finde, was viele unterschätzen, ist, dass zum Beispiel Herzerkrankungen wie der Herzinfarkt schon viel früher beginnen, als die meisten denken. Wenn man einen Herzinfarkt in seinen 50ern kriegt, dann haben schon erste Anzeichen mit 20 bestanden. Und das ist, was viele total unterschätzen, dass Herzgesundheit schon viel früher beginnt. Und das ist, finde ich, so eine Information, die alle wissen sollte. Eigentlich beginnt Herzgesundheit, wie ich es im Buch ja auch schreibe, im Mutterleib. Aber gerade diese Verkalkung, diese Ablagerung in den Gefäßen, die kann schon mit 20, 30 beginnen und dann eben halt mit 50 einen Herzinfarkt auslösen. Das ist nichts, was von heute auf morgen ganz plötzlich kommt, sondern entsteht über viele Jahre hinweg.
Wir sprechen ja heute hauptsächlich über das weibliche Herz. Wir wissen ja, Gendermedizin sei Dank, dass Frauenherzen anders schlagen. Du selber schreibst eben auch in deinem Buch darüber, wie sehr es dich selbst geflasht hat, wie du bei einer Fortbildung warst. Und dann ist du richtig in die Materie der Gendermedizin und eben auch in das weibliche Herz eingestiegen bist. Und du schreibst es da irgendwie so witzig, dass du dann überrascht warst, wie du dann brennend vor lauter Neuigkeiten deinen Kolleginnen und Kollegen das mitgeteilt haben und die gesagt haben, okay, cool. Aber die Reaktion, die du dir erhofft hast, ja gar nicht gekommen ist. Also was sind denn so die Unterschiede weibliches und männliches Herz?
Naja, also das weibliche Herz ist natürlich von der Anatomie erstmal, also wie es aufgebaut ist, schon gleich aufgebaut wie das männliche Herz, ist aber natürlich nicht ganz so groß wie das männliche Herz, ungefähr 10-15% kleiner, wiegt ungefähr 30 Gramm weniger durchschnittlich als ein männliches Herz. Und was halt ganz wichtig ist, ist, es reagiert etwas anders auf bestimmte Risiken, auf Stress zum Beispiel. Und die Erkrankungen unterscheiden sich auch so ein bisschen. Es gibt frauenspezifische Erkrankungen, wie zum Beispiel das Broken Heart Syndrom, über später auch noch drüber reden, wahrscheinlich. Und eine besondere Art des Herzinfarktes, die sogenannte Spontandissektion, was auch so eine typische Frauenerkrankung auch im jüngeren Alter ist, die Männer super selten oder halt irgendwie fast gar nicht bekommen. Somit ist unterscheidet sich.
Was ist das?
Das ist ein Herzinfarkt, der plötzlich entsteht und wo man auch nichts in Anführungsstrichen für kann, weil es zum Einriss eines Herzkranzgefäßes von innen kommt. Also da reißt quasi die innere Gefäßschicht ein durch eigentlich eine Bindegewebsschwäche quasi im Herzkranzgefäß. Das kann aber auch durch Stress getriggert werden, durch große körperliche Anstrengung. Und dadurch, dass von innen das Gefäß dann einreißt, fließt das Blut dann quasi nicht mehr regulär in dem Gefäß runter, sondern sammelt sich auch in der Wand an. Und dadurch kommt es auch zu einer Minderdurchblutung mit Herzinfarktsymptomen. Das kommt nicht häufig vor, aber wenn es vorkommt, betrifft es eben häufiger gerade die jüngere Frau. Das Durchschnittsalter ist ungefähr 50 Jahre. Und das ist was es bei Männern extrem selten gibt, muss man sagen. Somit erkranken halt Männer und Frauenherzen auch ein bisschen anders als, es gibt halt unterschiedliche Erkrankungen, die dominieren bei den Geschlechtern. Ja.
Werbung. Hast du dir jemals schon einmal Gedanken darüber gemacht, ob du genug Omega-3 zu dir nimmst? Wir wissen ja, müde oder unkonzentriert sein und dann auch noch eine Medium-Stimmungslage können Anzeichen der Wechseljahre sein. Aber eben auch ein Omega-3-Thema. Denn Omega-3-Fettsäuren sind essentiell. Unser Körper kann sie nicht selbst herstellen und sie sind entscheidend für eine normale Herzfunktion, unsere Sehkraft und die Funktion unseres Gehirns. Und jetzt kommt der Clou. Die meisten von uns sind unterversorgt. Vor allem, wenn Fisch eher selten auf dem Speiseplan steht, so wie bei mir. Darum habe ich für mich Norsan entdeckt. Ein norwegisches Unternehmen, das sich auf natürliche, hochdosierte Omega-3-Produkte spezialisiert hat. Ob aus Fischöl oder veganem Algenöl, mit einem Löffel am Tag deckst du deinen Bedarf ab. Und das Beste, die Öle sind gereinigt von Schadstoffen und schmecken wirklich angenehm. Ich mische mir das Öl morgens entweder ins Müsli oder trinke es pur. Und wenn ich unterwegs bin, versorge ich mich mit den Norsan-Kapseln. Wenn du das Gefühl hast, dein Körper könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen, schau mal bei norsan.de vorbei. Und mit dem Code MENOMIO15 bekommst du 15% auf deine erste Bestellung. Und wenn du noch tiefer einsteigen willst, ich habe in MENOMIO Folge 69 mit Dr. Alexa Iwan genau über dieses Thema gesprochen. Omega-3, was es im Körper bewirkt und warum gerade wir Frauen in den Wechseljahren darauf achten sollten. Alle Infos findest du auch nochmal im MENOMIO Insider in den Shownotes.
Werbung Ende. Es ist ja noch gar nicht so lang, dass das eben auch diskutiert wird oder öffentlich gemacht wurde. Ja, der weibliche Herzinfarkt ist anders. Du sagst es ja auch, dass es einen Unterschied macht und das habe ich auch sehr spannend gefunden, ob man im Notfall oder im Ernstfall auf einen Mann oder auf eine Frau trifft, sozusagen bei der Erstversorgung. Zwei Fragen. Erstens, wie zeigt sich der weibliche Herzinfarkt? Die eine Sonderform haben wir jetzt gerade besprochen. Und zweitens, warum kann es eine Rolle spielen, auf wen ich aufkomme sozusagen?
Ja, als ich mit diesen Erkenntnissen damals vor 7 Jahren von dieser besagten Fortbildung kam, das wollten meine männlichen Kollegen natürlich gar nicht hören und haben gesagt, okay, jetzt hör mir auf mit deinen tollen neuen Daten. Das stimmt doch alles gar nicht, ja? Und warum bist du eigentlich so eine Emanze geworden? Du warst doch bisher eigentlich immer ganz normal. Und weil sie das natürlich nicht hören wollten. Aber also erstens, der weibliche Herzinfarkt unterscheidet sich etwas in der Symptomatik. Auch im Studium werden wir gelernt, der klassische Herzinfarkt ist Mitte 50, etwas untersetzt, hat graue Haare und typischerweise hat der Druckschmerz auf der Brust, hält sich die linke Brustseite, der strahlt oft auch noch aus in den Arm oder in den Kiefer. Das ist so der typische Herzinfarkt-Patient mit dem klassischen Schmerz. Aber es kann halt bei den Frauen sein, auch dass sie diesen Schmerz haben, diesen linkstorakalen, sagen wir dazu, also linke Brusthälfte tut weh, strahlt oft auch aus in den linken Arm. Aber bei Frauen wissen wir, dass Frauen oft mehr als 3 verschiedene Symptome haben. Also sprich, die haben Kopfschmerzen, die haben Schwindel, die haben Rückenschmerzen, denen ist total übel und haben auch manchmal also wie diese vegetativen Symptome, dass ihn einfach ganz elend ist. Und dadurch kann das natürlich sein, dass das nicht so richtig wahrgenommen wird, auch von der Frau selber nicht, weil sie vielleicht selbst von ihren ganzen verschiedenen Symptomen verwirrt ist oder weil der Kopfschmerz im Fokus steht und gar nicht dieser Druck hier. Oft, wenn man nachfragt, haben sie auch einen Druck auf der Brust? Ja, der ist nicht so schlimm. Viel schlimmer ist jetzt gerade das. Und das ist eben auch das, was häufig das Problem bei der Diagnosestellung ist. Da kommen wir so ein bisschen dazu zwischen Männern und Frauen. Wir wissen ja, wir Frauen reden ganz gerne und wir reden auch ein bisschen mehr. Und wir Frauen haben vielleicht auch die Fähigkeit, Frauen besser zuzuhören und uns vielleicht emotional da auf eine andere Ebene einzudenken. Wenn der Mann schon so viele verschiedene Beschwerden hört, möchte ich jetzt gar nicht pauschalieren. Es gibt da bestimmt auch wieder natürlich viele Unterschiede. Dann denkt er schon, oh Gott, die ist Psycho. Das kann ja überhaupt gar nichts am Herzen sein, was die alles hat. Die hat alles, aber keinen Herzinfarkt. Ja, und das kommt wirklich immer wieder vor. Ich kannte davon, also allein das würde ein Buch füllen. Und man weiß aber, in Studien hat sich gezeigt, wenn die Männer viel weibliche Kollegen haben, dann verbessern sie ihre Performance tatsächlich, weil sie anscheinend so ein bisschen mit der Kommunikation oft Fortschritte machen und vielleicht besser kommunizieren. Und wir Frauen wissen ja, dass wir eigentlich ganz gut sind im Kommunizieren und auch besser zuhören können in der Regel. Und das ist vielleicht auch das, was dann oft der limitierende Faktor oder der entscheidende Faktor ist, wenn man die Diagnose stellen möchte, dass man die richtigen Fragen stellt und eben nicht die Dame als Psycho abstempelt, sondern sich wirklich ihre Beschwerden anhört.
Also ich hoffe, du hast da mittlerweile deine Kollegen auch angefixt und alle sind voll im Thema.
Die sind alle
und begeistert.
Super. Ja, die sind für mich alle super, meine Kollegen.
Jetzt haben wir zuerst schon gesagt, Herzgesundheit ist ja was, was viel, viel früher beginnt. Awareness für die Herzgesundheit zu schärfen, deshalb sprechen wir heute. Und ich habe aber schon so den Eindruck, dass sich viele erst um ihr Herz dann Sorgen machen, wenn es vielleicht schon zu spät ist oder wenn sie halt auch das erste Mal was spüren, oder? Ist das so?
Das ist so, und ich würde mir manchmal sehr wünschen, dass so Risikofaktoren, die das Herz auf lange Sicht schädigen, wie zu hohes Cholesterin oder zu hoher Blutdruck, dass die irgendwie, keine Ahnung, Ausschlag im Gesicht machen, fürchterliche Pickel, die man loshaben will, weil das Problem ist, man merkt es halt einfach oft nicht wirklich. Also gerade hohes Cholesterin tut nicht weh, bis es irgendwann einen Herzinfarkt auslöst. Und das ist halt so das Typische daran, dass da oft was in unserem Blut rumschwelt und da sich was anbahnt, was wir aber erst dann merken, wenn es eigentlich zu spät ist, in Anführungsstrichen, das Kind im Brunnen gefallen ist und wir dann eigentlich mit der Herzerkrankung leben müssen. Deshalb wäre es, zielt ja auch die präventive Medizin drauf, dass man Risiken vorzeitig erkennt und behandelt, bevor die Krankheiten entstehen. Und das ist halt, was hier in Deutschland oft ein großes Problem ist, dass ja oft erst Medikamente bezahlt werden, Vorsorgeuntersuchungen bezahlt werden, wenn die Erkrankung da ist, aber nicht schon vorab, um die Risiken alle abzufangen und zu behandeln. Ja.
In Österreich ein ähnliches Bild. Wir gehen nachher noch konkreter auf das Ganze ein. Ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich habe Herzgesundheit so mit rund 30, also kurz bevor ich Mama geworden bin, am Schirm, einfach weil ich vorbelastet bin. Ja. Also meine Mama ist mit 58 plötzlicher Herztod verstorben. Genauso ihr Vater, der hatte Herzinfarkte, glaube ich. Ich glaube, es waren sogar zwei, Schlaganfall und so weiter, und ist dann auch mit 58 Jahren verstorben. Also, dass ich herzgefährdet bin oder Risikopatientin bin, das war mir irgendwie klar und war da auch immer schon in Präventionsuntersuchungen. Und wie ich dann dein Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, what the fuck, ganz ehrlich, weil ich draufgekommen bin, das, was du schreibst und was mein Arzt macht, ist nicht unbedingt ident. Hab dann den Arzt gewechselt, bin jetzt in guten Händen und fühle mich bestens versorgt und es ist auch Gott sei Dank alles in Ordnung, wo schon ein kleines Alarmzeichen gegeben hat. Als erstes würde ich ganz gern klären, wie sehr sind denn die Gene und familiären Geschichten eigentlich verantwortlich, wie es unserem Herzen geht?
Die Gene haben natürlich schon einen Einfluss. Ne? Wie du sagst, wenn deine Mutter vor dem 60. Lebensjahr am Herzinfarkt verstorben ist, ist dein Risiko tatsächlich jetzt vierfach höher für eine Herzerkrankung als bei mir, wo meine Mutter kein Herzrisiko hatte. Trotzdem sagt man so insgesamt, dass die Genetik eigentlich nur so 20-30% ausmacht und doch ein sehr großer Anteil auch der Lifestyle ist. Somit kann man auch eine schlechte Genetik ganz gut ausbügeln. Aber manche haben natürlich einfach auch ein gewisses genetisches Risiko, in Anführungsstrichen Pech gehabt, weil sie können nichts dafür. Ne? Das ist auch manchmal, also da habe ich auch viele Patienten, die sehen auch gar nicht aus wie Herzpatientinnen oder Patienten. Aber wenn man halt genetisch einfach zum Beispiel Stoffwechselstörungen hat oder ein hohes Cholesterin hat, was einfach familiär bedingt ist, da kann man halt nichts für. Das muss man nur halt frühzeitig erkennen und behandeln, damit es eben nicht endet wie dann bei Angehörigen, die vorzeitig zum Beispiel gestorben sind. Ja.
Und selbst dann bei Ärzten gilt es halt auch kritisch zu hinterfragen oder sich eben trotzdem weiterzubilden. Also mir ist da wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Und einfach zu wissen, was sollte denn wie abgeklärt werden. Also auch Thema Cholesterin und dieses LDL und so weiter haben wir zwar bei der gesunden Untersuchung in Österreich, wird das zumindest angegeben, wird in Deutschland ähnlich sein. Dennoch kommt man vor, also die praktischen Ärzte, wo halt das meistens durchgeführt wird, so, naja, passt schon, wie man bei uns in Österreich sagt. Wo du aber Normwerte nennst, genau, ja. Wo du sagst, okay, das würde ich mir eigentlich da schon gerne anschauen. Und in deinem Buch sind ja auch diese Werte gut dargestellt und du sprichst ja auch darüber, was man so wie quasi abprüfen lassen sollte und was im Normbereich ist. Kannst du ganz kurz einen Überblick geben?
Ja, also natürlich sollte man als erstes immer wissen, was bringe ich denn überhaupt genetisch für ein Risiko mit, ne? Dass man einfach weiß, was war in meiner Familie los? Gab es da vorzeitig Herzerkrankungen? Da zählen hauptsächlich wirklich Verwandte ersten Grades, sprich die Geschwister, Vater, Mutter, die wirklich das Risiko erhöhen. Wenn jetzt die Tante vom Cousin irgendwie mal einen Herzschrittmacher bekommen hat, das zählt nicht, höre ich nämlich dann auch auf. Also das zählt wirklich Vater, Mutter ist hart. Harte Sachen, wenn die beide was hatten. Und dann sollte man eigentlich im jungen Erwachsenenalter, wir bieten hier in Deutschland, gibt es ja diesen Checkup ab 35, was bei euch wahrscheinlich die gesunden Untersuchung ist, der alle 3 Jahre von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Und ab dem 20. Lebensjahr kann man den einmalig wahrnehmen. Ich bin der Meinung, das sollte man auch schon dann wahrnehmen, um einfach mal seine Werte bestimmen zu lassen. Weil wie gesagt, ein hohes Cholesterin oder sowas merkt man halt einfach nicht. Dass man da auf jeden Fall seine Cholesterinwerte kennt, dass man auch mal weiß, wie sein Blutdruck ist. Also ich sage mal, es ist total super, mal seine Blutdruckwerte zu kennen. Es klingt immer so nach Oma und Rheumadecke, aber ich finde es super sexy, wenn jemand seinen Blutdruck weiß. Und dass man seinen Blutdruck kennt, seine Cholesterinwerte, dass man den Blutzucker-Langzeitwert, den HbA1c-Wert, mal checken lässt. Und dass, wenn man bis dahin geraucht hat, auch wirklich darüber aufgeklärt wird, wie unglaublich schädlich Rauchen für die Herzgesundheit und für die generelle Gefäßgesundheit ist. Dass man sich das so ein bisschen, weil das kann man gut beeinflussen und auch natürlich das Gewicht im Blick hat, weil das übermäßige Übergewicht, die Adipositas, auch ein großes Risiko für die Stoffwechselerkrankung birgt, wie den Diabetes, die natürlich wiederum Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich befeuern.
Bei so einer Präventionsuntersuchung, was soll noch alles angeschaut werden? Also was ist wichtig abzuklären? Und kann ich das beim praktischen Arzt oder muss ich zum Profi wie dir gehen?
Also da gibt es große Unterschiede bei den praktischen oder Hausärzten hier. Manche nehmen halt die Cholesterinwerte sehr ernst und viele wiegen es ab, so wie du es gesagt hast, das ist doch alles in Ordnung. Bei uns in Deutschland ist ein bisschen das Problem, dass wir nach verschiedenen Leitlinien arbeiten. Also wir Kardiologen orientieren uns an den strengeren europäischen Leitlinien für die Einhaltung der Cholesterinwerte. Die Allgemeinmediziner haben eine eigene Leitlinie und die sind ein bisschen divergent. Da sind wir alle nicht so happy und somit gibt es da oft etwas Unstimmigkeiten. Und ich bin wesentlich strenger, also ich glaube, ich bin strenger als die Hausärzte. Und grundsätzlich kann ein Hausarzt wirklich sehr viel machen. Das kommt aber natürlich auch auf seine individuelle Expertise drauf an, was sein Fokus ist. Viele machen ja auch Ultraschall und schallen die Halsschlagadern zum Beispiel, die ich mir anschauen würde, wenn da ein Patient ist, der, wo ich sehe, der hat ein wirklich bombenhohes Cholesterin und ist zwar erst 30, trotzdem würde ich sie mir dann anschauen, weil dann haben schon 30 Jahre lang hohe Cholesterinwerte wahrscheinlich da eingewirkt auf den Körper, ne? Das ist so das erste Nicht-Invasive, was man gut mal machen kann, gerade wenn man Risikowerte hat. Ein Herz-Ultraschall kann meistens dann in Anführungsstrichen nur der Kardiologe machen. Aber auch da sieht man halt zum Beispiel die Ablagerungen nicht an den Herzkranzgefäßen, weil die sind im Ultraschall nicht sichtbar. Da brauchst du wieder andere Untersuchungen, die per se so rein präventiv halt auch nicht gemacht werden, wie das Koro-CT, wo wir vorhin drüber geredet haben, also die Kontrastmitteldarstellung der Herzkranzgefäße, aber nicht invasiv mittels CT. Man liegt in einem hochauflösenden CT, kriegt ein Kontrastmittel gespritzt und man kann wunderschön die Herzkranzgefäße sehen. Und zwar kann man jede Ablagerung sehen. Man kann nicht nur die kalkhaltigen Ablagerungen sehen, die man im Calcium-Scan, der auch sehr verbreitet ist. Das ist eine ganz schnelle Untersuchung, wo nur nach Kalk geschaut wird. Nein, in der CT-Angiografie sehen wir auch wunderbar diese fetthaltigen Ablagerungen, das sind die, die uns Kummer machen, weil das sind die, die aufreißen können und einen Herzinfarkt auslösen können. Und deshalb bin ich schon, muss man sagen, ein Fan von dieser Untersuchung, wenn sie indiziert ist. Natürlich macht keinen Sinn bei einer 35-jährigen Gesunden, aber bei einer mit 50-jährigen mit Risikofaktoren wird man da oft mal fündig.
Genau, wir haben eben im Vorfeld gesprochen, weil ich eben genauso eine Untersuchung vor kurzem hatte, weil eben was auffällig war bei meinem Belastungs-EKG. Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt Risikofaktoren wie Genetik, Übergewicht. Du sprichst von den Big Five der Risikofaktoren. Die Big Five kenne ich nur aus Südafrika, da sind es vierbeinig und schöner.
Süß, ja.
Ja, genau, du warst ja vor kurzem.
Da habe ich sie zum ersten Mal in echt gesehen und sie sind so schön, ja. Und
unfassbar, oder? Ja. Ja, Südafrika, eine Reise wert. Ein anderes Thema. Aber was sind so deine Big Five der Risikofaktoren?
Ich habe ja im Buch heißt es das ABC der Risikofaktoren. Also mit A ist gemeint die Adipositas, also das deutliche Übergewicht. Mit B ist Bluthochdruck gemeint. Mit C ist das Cholesterin, das zu hohe LDL-Cholesterin gemeint. Mit D ist der Diabetes mellitus gemeint. Und E gibt's nicht, aber es gibt Rauchen, ist der fünfte von den Big Five. Ne? Das sind so die klassischen Big Five Risikofaktoren, auf die ich bei jedem schaue. Bei Frauen gibt's noch zusätzliche Risikofaktoren, die ich mit einbeziehe, nämlich die frauenspezifischen Risikofaktoren, die leider oft zu wenig beachtet werden. Sowas wie Hormonstörungen im jungen Alter, wie das PCOS, das polyzystische Ovarialsyndrom, oder auch Schwangerschaftserkrankungen, der Schwangerschaftsdiabetes, Schwangerschaftsbluthochdruck. Die verfrühte Menopause, wenn die vor dem 45. oder sogar vom 40. Lebensjahr war, Alters erhöht tatsächlich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und das gehört bei mir standardmäßig immer zur Abfrage dazu.
Jetzt ist ja so, dass man überall hört, liest, auch ich schon mit Expertinnen und Experten darüber gesprochen habe, in den Wechseljahren ist einfach die Herzgesundheit noch einmal viel wichtiger. Mir würde interessieren, was passiert denn in den Wechseljahren konkret jetzt wirklich mit dem Herzen? Warum steigt es plötzlich das Risiko für Bluthochdruck, für Cholesterinwerte oder eben Herzrasen und Herzklopfen, wie es so viele Frauen kennen?
Ja, wir Frauen sind vor der Menopause halt ziemlich gut durch unser Slow Aging Hero, wie ich immer nenne, Östrogen geschützt. Und das Östrogen, das wirkt halt eben nicht nur, wie viele denken, an den Geschlechtsorganen, sondern an vielen Zellen, auch in den Blutgefäßen zum Beispiel, ganz wichtig. Und hier stimuliert das Östrogen, habe ich eine sehr schöne Abbildung in meinem Buch auch, wie das Östrogen wirklich an der Herzinnenschicht, am Endothel, was unsere quasi aktive Gefäßschicht ist, die quasi unser, sag ich mal, unser Bodyguard ist vom Blut, damit vom Blut nichts in die Gefäßwand kommt. Und da stimuliert auch das Östrogen die Freisetzung von Gefäßpflegestoffen, um es jetzt einfach mal so zu formulieren, die das Gefäß weiten und geschmeidig halten. Und wenn dieses gefäßweitende Stoff, das Stickstoffmonoxid, irgendwann halt weniger produziert wird, weil Östrogen nicht mehr da ist, werden die Gefäße weniger elastisch. Das ist so ein Zusammenspiel aus Aging und Menopause-Erscheinung, weil natürlich zum einen altern wir einfach auch und die Gefäße werden steifer und dadurch steigt zum Beispiel das Risiko für Bluthochdruck an. Und der Blutdruck steigt tendenziell ja nach der Menopause an. Genau das Gleiche gilt auch für das Cholesterin. Wir haben ja eigentlich vor der Menopause haben wir durchschnittlich niedrigere LDL-Cholesterinwerte als Männer, aber nach der Menopause tatsächlich überholen wir oft sogar noch die Männer, weil die um bis zu 30% ansteigen können, weil das Östrogen auch dafür sorgt, dass auf unserer Leber quasi so im Rezeptoren, also Kopplungsstellen für das Einschleusen von dem bösen LDL-Cholesterin in die Zelle ausgebildet werden. Wenn das Östrogen nicht mehr da ist, dann kann das LDL nicht mehr andocken und eingeschleust werden und es kursiert einfach mehr im Blut herum. Das Gleiche gilt auch für den Zuckerstoffwechsel, weil Insulin tatsächlich auch mit Östrogen eine große Wirkung hat und Östrogen die Insulinsensitivität und so weiter verbessert. Somit sind es einfach viele Dinge, die vom Östrogen abhängig sind, die unseren Stoffwechsel und unsere Gefäßgesundheit beeinflussen. Dadurch steigt das kardiovaskuläre Risiko einfach an. Ja, und das steigt dann langsam an und dann so 10 bis 15 Jahre später kommen bei Frauen klassischerweise dann die Herzerkrankungen. Männer erkranken ja früher am Herzen, wir Frauen statistisch so eher 10 Jahre später, weil bei uns das dann noch ein bisschen dauert, bis sich dann nach der Menopause die ganzen Risiken alle etabliert haben, wenn sie nicht behandelt werden und begünstigen können, dass wir dann eben Herzerkrankungen entwickeln.
Wie steuere ich jetzt diesem absinkenden Östrogenlevel gegen? Also was kann ich tun? Ist eine Hormonersatztherapie ratsam? Ist es Ernährung? Ist es Sport? Ist es alles? Wo fange ich an?
Wahrscheinlich ist es alles. Es sind immer individuelle Sachen auch zum Beispiel. Also wir wissen, dass zum Beispiel Frauen, die eine vorzeitige Menopause haben, warum auch immer, wegen, manchmal sind es ja auch Eierstockkrebserkrankungen oder irgendwas, und oder die quasi vorzeitig chirurgisch in die Menopause geschickt werden, wenn bei denen Hormone erlaubt sind, wissen wir, dass es die Herzgesundheit verbessert, wenn die eine Hormonersatztherapie machen, auf jeden Fall bis zum regulären Alter der natürlichen Menopause. Man kann jetzt nicht verallgemeinern und sagen, dafür sind die Studien, die wir haben, leider nie gepowert gewesen, zu sagen, dass wenn man vorzeitig mit einer Hormonersatztherapie anfängt, dass es Herzerkrankungen verhindert. Aber aus den ganzen großen Daten, die wir haben, wurden ja immer so Subanalysen gemacht. Da hat sich schon herausgestellt, dass wenn man früh genug anfängt, schon in der Perimenopause und halt bitte nicht 6 bis 10 Jahre nach der Menopause, dass es förderlich sein kann für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Aber auch da wollen wir immer vorher, dass alle kardiovaskulären Risikofaktoren vorher einmal abgecheckt werden, bevor man so eine Hormonersatztherapie anfängt, weil eben, wenn Bluthochdruck besteht oder schon Ablagerungen irgendwo sind, dann wissen wir halt auch, dass die Hormone wiederum nicht so förderlich sein können für die Herzgesundheit. Deshalb ist das immer wirklich ein ganz individueller Approach. Lifestyle ist meiner Meinung nach wirklich so, dass was wir sehr gut natürlich beeinflussen kann und selbst in der Hand haben. Wir müssen aktiver werden, leider in dieser Phase. Ja, viele sagen dann, jetzt werde ich ein bisschen ruhiger, ist alles eh schon anstrengend genug. Also gerade da müssen wir irgendwie ein bisschen Power reinbringen, Muskulatur aufbauen, die uns gesund hält. Natürlich darauf achten, dass wir eben halt, viele nehmen ja ein bisschen zu, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, aber man hat natürlich so 10, 15 Kilo, das macht natürlich schon was aus für den Stoffwechsel, dass man das einfach ein bisschen im Blick hat und einfach, ich sag immer, man muss die Frauen nach der Menopause müssen einfach nur einen Ticken besser auf ihre Herzgesundheit aufpassen und sich noch ein bisschen besser pflegen einfach, ne? Das ist einfach, der Körper verzeiht halt mit 25 mehr als mit 50 oder mit 55, das ist halt einfach so.
Viszerales Bauchfett, das ist ja auch so ein wunderschönes Bauchwort, ja, Buzzword.
Ein ganz schönes Wort, ja.
Genau, was für viele auch tatsächlich stresst. Also es heißt ja, bei Frauen, glaube ich, sind es rund 80 Zentimeter Bauchumfang.
Ja, das ist gar nicht viel, nämlich tatsächlich, wenn man das mal
genau,
misst, das ist
eigentlich gar
nicht so viel.
Wenn ich meinen Bauchumfang messe, bin ich entfernt von 80 Zentimeter, wo immer dann denkt, naja gut, ich bin groß, ich habe einen anderen Knochenbau, ja. wird wohl nicht so sein, aber das stresst ja, glaube ich, voll für Frauen, ja, weil es eben jetzt großes Thema ist und bei Frauen 80 Zentimeter Bauchumfang ist wirklich wenig.
Ja, das ist gar nicht so viel. Immer wenn ich das sage, kriege ich auch sehr viel, kriege ich keine begeisterten Blicke. Ich habe jetzt bei mir in der Praxis so eine bioelektrische Impedanzanalyse, so eine In-Body-Waage stehen, wo man es wirklich ganz genau bestimmen kann, auch wie einfach der Anteil der Fettmasse, der Muskelmasse ist. Und das spiegelt sich schon ganz gut wider, dass die wirklich eine super gute Muskelmasse haben und prozentual da einen guten Anteil an Muskelmasse haben, dass die auch wirklich stoffwechselgesünder sind. Und damit kann man ganz gut kompensieren tatsächlich. Deshalb der Tipp nochmal an alle, einfach Muskulatur wirklich aufzubauen und irgendwie ins Krafttraining zu gehen, um unsere Gesundmacher zu produzieren.
Genau, das bespreche ich nachher noch mit dir. Ich möchte mal ganz kurz zurückkommen auf das Thema sinkendes Östrogen, Wechseljahre präventiv. Jetzt hast du gesagt, noch ist es ja überhaupt kein Thema, dass das Präventionsarbeit sozusagen sein kann. In den Leitlinien steht es auch nicht drinnen. Glaubst du, dass sich jetzt, wo dieses Thema Hormonersatztherapie, bioidente Hormone so ganz anders diskutiert wird, dass da die Lage in 5, 6, 7, 10 Jahren anders sein könnte?
Ja, nein, ich sitze ja gerade mit dabei bei der Erstellung der neuen S3-Leitlinien für die Diagnostik und Therapie Peri- und Postmenopause. Und
spannend.
Das ist sehr spannend, weil das sind wirklich hitzige Diskussionen, die man da führt, weil man in diese Leitlinien leider auch oft einfach wirklich nur die harten Daten, die randomisiert kontrollierten Studien und halt nicht nur die Beobachtungsstudien einbringen kann. Ich hatte gehofft, dass es jetzt noch viel positiver formuliert wird, die Hormonersatztherapie. Aber ich finde, habe ich gerade gestern nämlich das Leitlinien-Meeting gehabt mit meiner Herz-Kreislauf-Gruppe. Ich finde, manche Sachen sind da schon immer noch sehr, sehr nicht abschreckend, aber schon eher, also ich würde denken, okay, da nehme ich lieber keine Hormone, so wie das jetzt formuliert ist, ne? Und ich hoffe, dass wir noch ein paar Daten kriegen. Es gibt natürlich einfach nicht mehr die umfassenden Studien zu Hormonersatztherapie, wie das früher in den großen WHI-Studien und so weiter gab. Das würde ich mir einfach wünschen, weil jetzt zu der transdermalen Applikation und zum mikronisierten Progesteron gibt's gar nicht so viele Daten. Das habe ich jetzt alles die letzten Wochen mal mit durchforstet und ich Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es individueller wird, der Approach, und man wirklich, ja, ich hoffe, dass wir da ein bisschen mehr Klarheit einfach haben und viele Unsicherheiten irgendwie auch verschwinden, oder dass wir auch großzügiger sagen, mehr schicken die jetzt alle vorher einmal ins CT und gucken, ob Ablagerungen da sind, bevor wir beginnen. Und es wird es wahrscheinlich auch nicht passieren, weil da haben wir gar kein Geld für von der Krankenkasse her. Aber da bin ich mal gespannt, was sein wird in 7 bis 10 Jahren. Können wir ja nochmal einen Podcast machen und gucken.
Hoffentlich früher schon. Aber das klingt jetzt für mich fast so ein bisschen wie ein kleiner Rückschritt. Also im Sinne von, das Thema Frauengesundheit, das Thema Hormonersatztherapie, bioidente Hormone, Wechseljahre wird ja größer. Also ihr in Deutschland seid uns ja da wirklich Jahre voraus. Mhm. Ich würde meinen, bei uns wird es jetzt so diskutiert wie vor rund 3 Jahren, wie ich mit Menomio begonnen habe, wo ich nur Informationen aus Deutschland bekommen habe. Mittlerweile wissen wir auch in Österreich, ja, es gibt Wechseljahre. Drum findet es dann, ja, wenn du jetzt berichtest, du bist da mit Expertinnen und Experten beisammen und es wird immer noch so, ich würde es nicht sagen überkritisch, und es ist total wichtig, kritisch zu beäugen. Und es ist mir klar, dass Fakten, Zahlen da eine riesengroße Rolle spielen. Dennoch, glaube ich, ist die Reality ja eine andere, oder nicht?
Ja, total. Also es ist einfach, dass die Hormonersatztherapie ist halt einfach im Moment nur zugelassen für die Behandlung der Wechseljahrsbeschwerden. Da ist sie ja auch wirklich sehr erfolgreich. Aber ich glaube, dass jetzt in den nächsten Jahren kommt, dass man nach dem Markt im Sinne von Healthy Aging, nehmen wir alle Hormone oder sowas. Das wird jetzt, glaube ich, erstmal, wenn ich das so richtig überblicke und aus dem Nähkästchen plaudern darf, das wird es jetzt nicht geben. Aber
das ist ja
auch
nicht Sinn und Zweck.
Nee, das ist ja auch nicht
viel offener zu diskutieren.
Aber viel offener einfach, um die Beschwerden zu lindern. Das auf jeden Fall. Und da ist auch der Tenor eindeutig, dass man es einfach vielen Frauen nicht vorenthalten sollte, die sich nicht quälen sollten. Und da braucht es einfach auch wirklich mehr Expertise, auch unter den Kolleginnen und Kollegen. Ich habe viele Frauen jetzt in der Praxis tatsächlich, die wirklich die Fragestellung haben. Arzt hat das und das gefunden. Ich habe sofort meine Hormone abgesetzt, mir geht's total schlecht, darf ich die vielleicht doch weiternehmen? Was machen wir denn jetzt?
Wahnsinn.
Und weil auch viele Kardiologen sich gar nicht damit auskennen, es ist auch kompliziert, es ist auch komplex. Also es ist ja wirklich auch ein komplexes Thema, aber da braucht es einfach noch ein bisschen mehr Aufklärung auch unter den Ärzten. Ich habe ja irgendwann auch gelernt, dass selbst Gynäkologen gar nichts über Menopause lernen während ihrer Facharztausbildung. Und wie soll denn dann bitte ein Kardiologe irgendwas darüber wissen, ja, wenn selbst die Gynäkologen da gar nicht viel darüber wissen? Und ich auch oft Patientinnen habe, wenn ich dann frage, ja, ich frage immer ab, machen Sie Hormonersatztherapie? Und dann höre ich oft, ja, aber meine Gynäkologin möchte das gar nicht. Die ist total gegen Hormone. Ne? Also das ist auch noch Reality hier. Ne?
Und das sollte ja gar nicht sein. Also ein Arzt ist ja nicht da, um zu bewerten oder werten, sondern zu schauen, dass seiner Patientin gut geht. Ja? Ja. Und Thema Herzfrauen, du hast das ganz am Anfang auch schon gesagt, das wird dann gleich einmal so in hysterisch abgestempelt. Aber gerade, was ja auch Wechseljahrssymptome sind, ist Herzrasen, Herzstolpern und so weiter. Ja. Ich habe da mit der Katrin Simonsen vom Podcast Hormon gesteuert, die mit der Dr. Katrin Schaudig den Podcast macht, der hervorragend ist. Der ihr Leidensweg war ja tatsächlich übers Herz. Also die hatte einen Ruhepuls jenseits von Gut und Böse, die hatte Herzrasen und niemand hat was gefunden. Und dann durch Zufall die Gynäkologin, die gesagt hat, hey, das schauen wir uns hormonell an. Ja, also es ist, glaube ich, tatsächlich wirklich schwierig. Also Herzklopfen, Herzrasen, es drückt was auf die Brust oder ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Das hat man ja relativ schnell. Gerade eben, wie ich schon gesagt habe, das ist Unruhegefühl. Und auch dieses Herzstolpern ist so ein typisches Symptom der Wechseljahre. Wie kann man das so pauschal sagen? Wann ist es harmlos? Wann könnte es wirklich ein Warnsignal sein?
Also harmlos ist es immer dann, wenn es eigentlich keine Beschwerden macht im Sinne von Schwindel und Ohnmacht oder dass man das Gefühl hat, man kollabiert gleich. Man sollte auf jeden Fall hellhörig werden, wenn man sowas hat wie Schwindel, so Präsenkopen, ne, dass einem wirklich so ein bisschen schummrig schon wird und das Herz wirklich eine sehr hohe Herzfrequenz. Viele tragen ja inzwischen diese Smartwatches auch. Wenn da der Puls über 160 geht, dann kann es schon mal gefährlicher werden. Aber da bringt Aufschluss tatsächlich wirklich einfach nur ein EKG, das einmal abklären. Ich habe schon beides erlebt. Ich habe schon erlebt, dass das ist nicht selten, dass auch dann wirklich bestimmte Herzrhythmusstörungen erst manifest werden nach der Menopause, die halt vorher irgendwie durch die Hormone anscheinend irgendwie nicht durchgekommen sind und die auch potenziell ein Risiko birgen. Der Großteil der Patientinnen mit Herzstolpern, Herzrhythmusstörungen, meistens ist es aber wirklich harmlos. Und wenn ich nichts finde, und wirklich alles abklopfe, das schicke ich die immer zum Gynäkologen und sage, fragen Sie mal nach, vielleicht ist das was irgendwie. Gerade wenn ich höre, dass da irgendwie doch irgendwelche perimenopausalen Beschwerden noch zusätzlich bestehen, dass man den Weg einfach versucht, weil ich immer der Meinung bin, man vergibt sich ja nichts, wenn man es einmal mehr abklärt und einmal ausprobiert. Manchen hilft es sehr gut, dann eben eine Hormonersatztherapie zu machen, aber eben auch nicht jeder.
Du bist ja nicht nur Expertin, sondern du lebst ja auch tatsächlich, was du tust. Ich habe es zuerst schon angeteasert. Wir sprechen auch noch über ein weiteres Lieblingsthema von dir, nämlich Krafttraining. Auf Instagram kann man dir folgen unter Katharina Hamm. Sieht man dich ja ganz viel sporteln. Du motivierst da wirklich immer sehr. Ich habe deine Wall-Sit-Challenge total geliebt, weil es wirklich oft so einfache Inputs sind, dass man einfach immer irgendwo beginnt. Genau, finde ich großartig. Menomios wissen, die Säulen in den Wechseljahren sind Ernährung, Sport, allen voran eben Kraftsport, Stressmanagement und Mental Health. Und die zahlen ja auch positiv auf die Herzgesundheit ein, wenn man eben dir folgt, wenn man das Buch gelesen hat, wenn man sich ein bisschen informiert. Was sind vielleicht abschließend deine Tipps, was sie wirklich einfach umsetzen lässt? Ja, jetzt für jede, die zuhört, die nachdem sie fertig ist oder währenddessen schon mal, okay, ich starte genau jetzt, um meinem Herzen etwas Gutes zu tun.
Werbung. Ihr lieben Menomios, es ist ja so, wir wissen es alle. Sport und besonders Krafttraining ist einer der größten Hebel in den Wechseljahren. Und da geht's ja nicht nur um Fitness, sondern um so viel mehr. Um unsere Herzgesundheit, um starke Knochen, um Osteoporoseprävention und ja, auch ums Wohlfühlgewicht. Ich habe deshalb meine Liebe zum Fitnessstudio und da insbesondere zu John Harris entdeckt. Nicht nur, weil ich dort einfach alles finde, was mein Körper braucht, sondern weil ich auch jederzeit einen Trainer oder eine Trainerin um Rat fragen kann und es mir dort außerdem leichter fällt, an, ja, sagen wir mal, nicht so motivierten Tagen den Schweinehund zu besiegen. Einfach, weil man im Fitnessstudio auf Menschen trifft, die dasselbe Ziel haben. Gesund und voller Energie durchs Leben gehen. Und ja, genau das will ich. Und deshalb trainiere ich einfach gern bei John Harris. Weil egal ob Krafttraining für starke Muskeln, das Laufband an Tagen, wo es draußen einmal ja, nicht so schön ist zum Laufen oder die riesige Auswahl an Group-Fitness-Kursen, die einfach wirklich richtig Spaß machen, man findet einfach alles, was einem gut tut. Und das Beste, nach dem Training geht's direkt in den Wellnessbereich. Sauna, Dampfbad, Entspannung pur. John Harris gibt's in ganz Österreich und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich, Körper und Geist etwas Gutes zu tun. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, du kannst dir bei John Harris ganz unverbindlich mit einer Tageskarte das Ganze mal anschauen und ein Probetraining machen. Und wenn du dich dann auch für eine Mitgliedschaft entscheidest, wird dir der Betrag gutgeschrieben. Wie immer, alle Infos dazu in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, ich bin ein großer Fan, wie du eben schon gesagt hast, von so einfachen Übungen, die man überall machen kann, auch wenn man jetzt diesen Podcast gerade zuhört, dass man sich quasi in die Unterarmstütze einmal begibt, ja, oder auf in Wall-Sit macht und sich einmal an die Wand setzt und das versucht, so lange wie möglich zu halten. Das ist schon ein super Training tatsächlich. Diese isometrischen Übungen, diese Halteübungen sind so unfassbar gut für unsere Gefäße. Da machen wir wirklich aktiv Gefäßpflege mit und da kann mir keiner sagen, er hat kein Equipment zu Hause. Das kann man nämlich, braucht man nur sich und eine Wand. Und eine Wand ist meistens auch irgendwo in der Nähe. Und das ist was, was sich sehr einfach umsetzen lässt. Dann natürlich, ich versuche es immer auch da individuell zu schauen, wo kann man da mehr Bewegung reinbringen. Bei den einen ist es dann halt, dass man zu Fuß zur Arbeit läuft. Verstehe, wenn Menschen einen 12-Stunden-Tag in der Klinik haben oder nach Hause kommen und noch Kinder haben, dass sie keine Zeit haben, Sport zu machen, das verstehe ich. Aber vielleicht kann man ja zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und vielleicht kann man sich ja auch anstatt in der Kantine zu essen, was Gesundes mitnehmen. Ich habe in der Klinik immer meine Overnight-Oats, ich esse jeden Morgen meine Haferflocken, die sind super für die Herzgesundheit. Die ziehen einfach die Ballaststoffe, die ziehen das blöse Cholesterin raus und haben wirklich viele positive Gesundheitseffekte für die Herzgesundheit. Ich esse jeden Morgen meine Haferflocken, meine Beeren. Beeren ist auch mein Lieblingsobst eigentlich. Und das kann man sich super vorbereiten und mitnehmen. Da hat man schon mal eine Mahlzeit, die irgendwie gesund und ausgewogen ist, dazu proteinreicher Quark oder irgendwas noch mit dazu. Von mir ist auch ein Proteinpulver noch reinrühren, damit man ein bisschen Proteine mit drin hat. Das lässt sich meistens einfach umsetzen. Und alles andere Es gibt ja auch welche, die alles auf einmal ändern wollen und keiner geht von heute auf morgen 5 Tage pro Woche ins Fitnessstudio und ernährt sich nur noch vegan, wenn er vorher irgendwie aus der Fritteuse gelebt hat. Das ist oft sehr schwierig. Also deshalb ist es das Ziel, immer langsam immer Sachen mit in den Alltag einzubauen, die Bewegung kontinuierlich zu erhöhen, sich vielleicht, wenn es einen nicht zu allzu sehr stresst, so ein Schrittmesser, also so eine Smartwatch zulegen, die einfach auch mal die Schritte misst. Das motiviert vielleicht schon. Also bei mir auf jeden Fall, dass ich dann denke, oh ja, ich muss vielleicht mich doch noch ein bisschen bewegen heute, weil jetzt, wo ich die Praxis habe, merke ich, dass meine Schrittzahl zurückgeht. In der Klinik bin ich viel mehr hoch und runter gelaufen. Und dass man einfach so ein bisschen ein paar Gesundheitsdaten auch mal sammelt und guckt, wo stehe ich, was kann ich jetzt verbessern.
Und voll wichtig auch zu dem Thema Wissen aneignen. Also voll gerne genau. Hände jetzt in die Hand nehmen, der Katharina Hamm auf Instagram folgen und bei der nächsten Buchhandlung, wenn man vorbeikommt, sehr gerne Save Your Heart kaufen.
Ganz da ist ein Trainingsplan ja auch mit drin. Ne? Genau, da ist ein Trainingsplan, genau. 6 Wochen Trainingsplan, auch für die, die völlig noch abstinent waren, was Sport angeht, da ist einer für Anfänger mit drin. Und die Übungen sind auf meinem Insta-Account in irgendeinem Beitrag, sind die alle vorgemacht drin. Das kann man wirklich einfach machen. Und ich freue mich immer total, wenn ich positives Feedback bekomme und die Menschen anfangen, sich zu bewegen und es auch noch sogar Spaß macht.
Ja, genau, das ist das Wichtigste, weil sonst bleibt man nicht dran. Abschließend, liebe Katharina, würde ich da gerne die Fragen aus der Community stellen. Es war unfassbar, wie viele Fragen ich diesmal bekommen habe. Es ist wirklich ein großes Thema. Die Silke Rohrberger schreibt zum Beispiel, Thema Alkohol. Wie gesund oder ungesund ist denn nun das klassische Achterl Rotwein?
Ich sage immer, ich möchte keinem sein Glas Rotwein verbieten, aber man darf sich bitte nicht einreden, dass man damit aktive Herzpflege macht, weil wir wissen halt, dass die Studien, die gezeigt haben, dass das Resveratrol im Rotwein sich positiv auf die Herzgesundheit auswirkt, sind nicht so optimal gemacht worden, dass man da jetzt wirklich einen Schluss draus ziehen kann, dass es der Rotwein war, der die Gesundheit verbessert, sondern einfach die falsche Population so ein bisschen untersucht wurde, sondern halt eben so höhere soziale Schichten, die sich einen Rotwein kaufen können und so weiter, ja.
Darf ich da ganz kurz was dazu sagen? Was diskutieren wir hier? Hormonersatztherapie oder bioidente Hormone, Teufelszeug, aber bitte trinkt doch am Abend ein Achtel Wein, um Gottes Willen.
Also. Ja, genau.
Also somit,
das ist halt einfach nicht, also Herz, ich kann nicht sagen, dass es jetzt herzgesund ist, aber ich glaube nicht, dass man, wenn man am Wochenende mal ein Glas Wein trinkt, dass man 10 Jahre früher stirbt. Das kommt aufs Gesamtpaket drauf an. Aber trotzdem, Alkohol verschlechtert gerade bei Frauen auf den Schlaf und auf die ganzen Herzparameter wirkt er sich auf jeden Fall nicht positiv aus. Da muss ich enttäuschen somit. Ja. Für den Genuss, man darf ja noch genießen, ne? Also das ist auch ganz wichtig, ganz wichtiges Thema. Man soll ja das Leben auch noch genießen und sich nicht nur in Anführungsstrichen kasteien mit Sport und irgendwie nur noch Möhrchen knabbern. Wichtig ist, dass man auch noch wirklich Essen genießen kann. Das darf man auch, soziale Kontakte hat, mit denen man essen geht. Und wenn da jetzt ein Gläschen Wein dazugehört, soll man es machen. Aber dann soll man mir halt eben auch nicht erzählen, dass zum Beispiel Hormonersatztherapie ein Gift ist, sondern dass also wirklich was anderes ist, ein Zellgift als somit. Da muss man einfach ein bisschen ganz natürlich mit umgehen, würde ich sagen.
Die Nana Muhl schreibt, mein letztes Jahr war sehr intensiv. Ich habe meine Mutter bis zu ihrem letzten Atemzug gepflegt. Außerdem ist mein Sohn seit Herbst Student in einer anderen Stadt. Plötzlich Empty Nest. Und auch die Tatsache, dass mein Mann und ich viel zu wenig unsere Paarbeziehung gepflegt haben. Ich bin momentan alles außer glücklich. Und manchmal spüre ich regelrecht einen Druck auf der Brust, als würde mir das Herz schwer werden. Kann das wirklich vom Herzen kommen oder ist das nur psychisch? Und was genau ist eigentlich das Broken Heart Syndrome, von dem man immer öfter hört?
Das Herz hat eine sehr große Verbindung zu unserem Hirn. Also die Herz-Hirn-Achse ist real und unsere Emotionen beeinflussen schon unser Herz sehr. Und das kann schon sein, dass man durch Trauer, durch Einsamkeit, unglücklich sein, auch einen Effekt auf die Gefäße hat. Die Gefäße sich auch mal verkrampfen können, akut. Also dass man quasi wirklich wie so einen Druck auf der Brust bekommt. Wir wissen zum Beispiel auch, dass die mentale Gesundheit, glücklich sein, sich sehr positiv auf die Herzgesundheit auswirkt, wohingegen so Einsamkeit ist, sage ich mal, wie 12 Zigaretten pro Tag rauchen ungefähr fürs Herz.
Wow.
Aber das richtige Broken Heart Syndrom entsteht eigentlich meist nur durch einen akuten Stressor, also wirklich ein akutes emotionales Ereignis, sprich es stirbt jemand, man hat einen schlimmen Streit gehabt. Das löst quasi durch die Stresshormone eine akute Lähmung von gewissen Herzmuskelarealen aus, die dann erstmal alles so erscheinen lassen, als wäre es ein Herzinfarkt. Also die Symptome sind eigentlich erstmal so herzinfarkttypisch. Nicht selten hatte ich die Patientin dann auf dem Tisch liegen, habe schon eine Herzkatheteruntersuchung gemacht, weil ich dachte, die haben Herzinfarkt, weil die Laborwerte klassisch waren, das EKG oft auch so im Anzeichen gezeigt hat und ich habe nichts an den Herzkranzgefäßen gefunden. Oft fragt man dann erst nach, gab es irgendwas, ist jemand gestorben? Und nicht selten hört man dann, ja, gestern war ich auf der Beerdigung von meinem besten Freund oder von meinem Partner oder irgendwas. Oft ist das für die Patienten auch gar nicht so im Vordergrund tatsächlich dieses Emotionale, aber da gibt's viel größere Verkettungen, als wir denken. Und dieses Broken Heart Syndrom, wie gesagt, ist eine vorübergehende Herzschwäche, die in der Regel aber folgenlos ausheilt, wieder nach 4 bis 6 Wochen. Die kann aber schon im akuten Stadium auch mit ein paar Komplikationen einhergehen. Das ist selten. Aber in der Regel heilt das Broken Heart Syndrom folgenlos wieder aus. Gibt übrigens auch ein Happy Heart Syndrom tatsächlich. Also es gibt es auch bei emotionalen Ereignissen. Da betrifft es auch dann ein bisschen häufiger die Männer. Zum Beispiel eine Hochzeit oder eine Geburt. Das kann auch mal ein Happy Heart Syndrom auslösen. Entsteht genau das Gleiche. So eine akute Herzschwäche quasi durch eben die positiven Trigger. Ja, übermäßige Ausschüttung von Katecholamin anscheinend. Ja, ein Glückshormon, ja.
Okay, wow, was es alles gibt. Chasing Rainbows hat geschrieben, ich hatte immer einen eher niedrigen Blutdruck. Bei den letzten Checks war dieser plötzlich immer deutlich höher. Ich checke diesen nun auch daheim. Es gibt Tage, da ändert sich dieser ständig. Ich bin in der Perimenopause. Kann das auch ein Symptom der Wechseljahre sein?
Ja, ich empfehle da immer eigentlich das Blutdruckmessgerät neben das Bett zu legen. Und morgens nach dem Aufwachen zu messen und abends vorm Schlafen zu messen, weil tagsüber schwankt unser Blutdruck einfach, genau wie unser Blutzuckerspiegel schwankt, wenn wir essen und trinken, so schwankt auch unser Blutdruck, wenn wir uns bewegen und belasten. Es kann schon sein, also ich bin immer dafür, die gleichen Messbedingungen bitte zu schaffen. Ich finde sogar dieses wirklich neben das Bett legen ganz gut, dann ist man morgens in Ruhe, hat noch keinen Kaffee getrunken und misst nach, weil eben er hat Schwankungen, ob das jetzt wirklich danach die Perimenopause ist oder ob man es einfach immer zu verschiedenen Zeiten gemessen hat. Das muss man einmal dokumentieren. Sicherlich hat die Perimenopause schon durch das Hormonchaos, kann schon zur Folge haben, dass eben Gefäße mal mehr Druck haben, mal weniger Druck haben.
Katharina, das war's schon. Ich sag vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise, für deine Ausführungen, für dein unglaubliches Wissen. Danke, dass du bei Meno Mio mit dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Wo man dich findet auf Instagram, deine Homepage, wo deine Praxis ist und auch nochmal der Verweis zum Buch, wie angekündigt, dann in den Shownotes. Meno Mio erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Meno Mio-Community, also gern auch mit dir locker und entspannt, über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest mit mir reden? Dann melde dich gern unter daniela@menomio.at. Außerdem, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du via Spotify dabei bist. Und um Meno Mio und das Thema Wechseljahre noch bekannter und größer zu machen, hilft es mir, wenn du Meno Mio auch mit Sternen bewertest. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomio_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter menomio.at. Auf der Homepage kannst du dich außerdem auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden. Katharina, ganz haben wir noch nicht fertig. Du schreibst mir nämlich auch noch in mein Freudenbuch. Funktioniert so, wie wir angefangen haben. Ich beginne einen Satz, du vervollständigst diesen bitte. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Ich merke, dass ich tatsächlich etwas schlechter schlafe in den letzten Jahren. Also, dass mein Schlaf irgendwie schlechter wird. Ansonsten habe ich zum Glück noch keine wirklichen Symptome.
Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist?
Ich glaube, das wird sein, meine psychische Stabilität zu bewahren. Weil da merkt man manchmal auch, dass man doch in gewissen Hormonphasen einfach nicht mehr so locker und entspannt ist, wie man das vielleicht früher war.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Dass es so stark den ganzen Frauenkörper einfach beeinflusst, eigentlich ja von Kopf bis Fuß. Und ich da eigentlich ja auch bis ich mich selber mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen, vor 7, 8 Jahren, auch nie groß über was drüber gehört habe, weder im Studium noch auch irgendwie mit meiner Mutter da irgendwas mitbekommen hat. Somit, also das, ja.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Wird auf jeden Fall Krafttraining sein.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
positiv in die Zukunft zu blicken und das Ganze auch als neue Lebensphase anzuerkennen und nicht als Ende des Lebens oder irgendwie Ende der Jugend, der man irgendwie hinterher weinen muss, sondern dass es einfach eine neue Phase ist, die auch neue gute Sachen mit sich bringen kann.
Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.